Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm: Ein Leben nahe der Ostsee ist schön, wird aber immer teurer. Wird der Ostseeraum allmählich zum Super-Sylt? Dazu gleich mehr. Und der Solarhersteller Meyer Burger lässt einen Teil seiner USA-Pläne fallen. Das ist eine gute Nachricht für Meyer Burgers Standort in Sachsen-Anhalt. Erstmal. Auch dazu gleich mehr. Zum Start der Sendung: Wie ist die Stimmung in Deutschlands Unternehmen? Ralf Schmidberger zum aktuellen IFO-Geschäftsklimaindex.
Von der Wirtschaft nichts Neues, könnte man sagen. Wie der erneut gesunkene IFO-Geschäftsklimaindex zeigt, gibt es in den Chefetagen viele Sorgenfalten. Insbesondere in der für Deutschland so wichtigen Industrie läuft es immer schlechter, sagt IFO-Präsident Clemens Fuest.
Das geht ja schon länger so, dass dort nicht investiert wird. Wir sehen das daran, dass die Investitionsgüterhersteller insbesondere uns sagen, wir haben keine Aufträge, aber auch allgemein läuft es nicht gut. Sonst hilft ja der deutschen Wirtschaft oft der Export, aber wir sehen auch, die Exporte sind schwach, obwohl es in anderen Ländern deutlich besser läuft. Normalerweise profitieren wir ja von guter Entwicklung der Weltwirtschaft. Leider geht das dieses Mal bislang jedenfalls an der deutschen Industrie vorbei.
Weil es in der Industrie so schlecht läuft, leiden auch die industrienahen Dienstleister wie etwa Transport- und Logistikgewerbe, wie aus der Erhebung der Münchner Wirtschaftsforscher hervorgeht. Nur der Tourismus hält sich einigermaßen stabil, was an der Urlaubszeit liegen dürfte. Ein kleiner Lichtblick kommt vom Handel, wo die Firmenchefs zumindest auf bessere Geschäfte hoffen. Allerdings bewerten sie die aktuelle Lage erneut schlechter. Bereits im zurückliegenden Quartal war die Wirtschaftsleistung gesunken und das könnte auch im laufenden Quartal passieren, schätzt Fuest. Laut Definition würde Deutschland dann in der Rezession stecken.
Ralf Schmidberger, der IFO-Geschäftsklimaindex vorwiegend trübe und auch nicht mit den besten Aussichten fürs laufende Quartal. Nehmen wir das mit zum Börsenberichterstatter, zu Klaus-Rainer Jackisch. Wie kam das an der Börse an, die ja eigentlich gerade einen Erfrischungsimpuls bekommen hatte vom US-Notenbankchef? Der war vor dem Wochenende ja ziemlich präzise mit einer Aussicht auf sinkende Zinsen gewesen.
Ja, das kann man wohl sagen. So deutlich hat er das eigentlich selten gesagt in Jackson Hole. Das ist ja der Skiort in den Rocky Mountains, wo sich die amerikanische Notenbank und andere Notenbankvertreter jedes Jahr einmal treffen. Und er hat es ja deutlich gemacht, dass es offenbar am 18. September, also auf der nächsten Sitzung der amerikanischen Notenbank, zu einer Zinssenkung kommen wird. Zum einen, weil man doch sehr zuversichtlich ist, die 2%-Zielmarke bei der Inflation zu erreichen. Und zum anderen, und das ist vermutlich im Moment noch wichtiger, weil man eine weitere Abkühlung des Arbeitsmarktes in den USA nicht möchte, also die Konjunktur insgesamt stabilisieren will. Das sollte eigentlich den deutschen Aktienindex antreiben, hat es aber nicht, wie Sie schon gesagt haben. Der DAX aktuell bei 18.604 Punkten, rund 28 weniger als am vergangenen Freitag. Und das liegt eben in der Tat, dieser Dämpfer, der kommt vom IFO-Geschäftsklimaindex, weil eben die Konjunktur weiterhin sehr schwach läuft und weil die Aussichten doch eher sehr trübe ist. Sie sind so trübe wie seit Februar, Anfang des Jahres, nicht mehr. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Ralf Solven. Er ist der Leiter der Wirtschaftsanalyse bei der Commerzbank hier in Frankfurt. Herr Dr. Solven, nun hoffen alle, dass der Konsum das große Wunder schaffen soll. Wird der Konsum die Konjunktur wieder ankurbeln?
Also bisher hat er zumindest enttäuscht. Und diese Hoffnung besteht ja schon länger. Wenn Sie sich angucken, in der Vergangenheit, in den letzten 2 Jahren hatten wir immer wieder dieses Aufzucken der Erwartungen. Und das war gerade bei dem ersten Mal, hatte man das stark auf den privaten Verbrauch gesetzt. Aber der hat bis jetzt klar enttäuscht. Offensichtlich steckt den Leuten eben doch diese Inflation, die wir in den letzten 2, 3 Jahren eben hatten, dieser starke Preisanstieg, immer noch sehr stark in den Knochen und versuchen deshalb, sich eher zurückzuhalten.
Das merkt man ja auch weiterhin im Supermarkt. Die Preise, dass sie zurückgehen, das konnte man ja nicht erwarten, aber sie steigen ja tendenziell auch weiter. Insgesamt sind die Inflationsaussichten zwar nicht so schlecht, wir kriegen ja diese Woche auch noch Daten, aber offenbar hat die EZB doch nicht schnell genug reagiert und nicht hart genug reagiert. Das ist wirklich für die Deutschen offenbar doch ein sehr sensibler Punkt, oder?
Ja, es scheint ein sensibler Punkt zu sein, sondern das ist es eigentlich sonst nicht zu erklären. Ja, die Inflation ist zurückgegangen, aber sie ist weiter natürlich deutlich im positiven Bereich. Gerade bei den Dienstleistungen ist sie immer noch sehr hoch. Und es ist eben so, dass wir uns jetzt eben nach diesem starken Anstieg der Preise eben auf diesem erhöhten Level eben bewegen. Viele haben sicherlich den Eindruck, dass es weiterhin sehr stark steigt. Das ist nach der Statistik nicht so. Das hat sich merklich beruhigt, gerade auch bei den Lebensmitteln. Aber ich glaube, hier ist einfach immer noch diese Angewöhnung an die inzwischen sehr hohe oder deutlich höheren Preisniveaus eben der entscheidende Punkt.
Wir haben es gerade im Beitrag schon gehört. Normalerweise würde das der Export helfen. Interessanterweise schon seit einiger Zeit ist aber der Außenhandel in Deutschland relativ gesehen deutlich schwächer als in vielen anderen europäischen Ländern. Woran liegt das? Sind das vor allem die strukturellen Probleme?
Ich glaube, das sind gar nicht die strukturellen Probleme, weil beim Export ist klar, wir haben in manchen Bereichen vielleicht auch Probleme mit der preislichen Wettbewerbsfähigkeit, aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass wichtige Märkte wie zum Beispiel China im Augenblick eben nichts bei weitem nicht so gut laufen, wie sie vorher gelaufen sind. Wir haben da ja auch einen zunehmenden Handelskonflikt, aber eben auch in China die Wirtschaft, auch wenn die offiziellen Wachstumszahlen immer noch mit um die 5% sehr hoch sind, wenn man sich so die Exporte oder die Importe von China eben aus der Welt anguckt, deutet das eher darauf hin, dass die Nachfrage da sehr, sehr schleppend ist. Mit anderen Worten, eigentlich einer der ganz großen Wachstumstreiber auch der deutschen Industrie, nämlich die starke Nachfrage aus China, ist im Augenblick deutlich schwächer. Und das schlägt sich dann eben auch hier in diesen Bereichen nieder.
Und vermutlich auch an der US-Wirtschaft, die sich eben doch etwas abschwächt jetzt, oder?
Ja, die hat sicherlich eine Zeit lang das noch halbwegs ausgeglichen. Man darf nicht vergessen, wir reden immer alle von China, aber die US-Wirtschaft ist natürlich weiter die größte der Welt, insbesondere wenn man eben an der Kaufkraft sich orientiert. Da haben wir zuletzt eben Signale, dass es da zumindest nicht mehr ganz so toll läuft. Von einer Rezession würden wir da nicht reden und auch wir erwarten sie auch nicht. Aber es ist eben auch nicht mehr das Zugpferd, was es vorher war.
Trotzdem, es klang gerade schon so ein bisschen an in Ihren Ausführungen, sind deutsche Waren auf dem Weltmarkt insgesamt zu teuer? Sollte ja eigentlich nicht sein bei dem schwachen Euro. Oder ist Made in Germany einfach nicht mehr so gefragt?
Also ich wäre immer bei solchen Sachen, auch wenn wir jetzt diese Wachstumsschwäche schon länger anhält, wäre ich immer ein bisschen vorsichtig, das dann auf sehr, sehr grundsätzliche Probleme wie Made in Germany is out oder so etwas zurückzuführen. Ja, wir haben strukturelle Probleme, wir sind häufig diskutiert worden, sehr viel Bürokratie, wir haben eine hohe Steuerbelastung, wir haben hohe Energiepreise, alles Sachen, die langfristig natürlich die Wirtschaft vielleicht eher bremsen. Aber ich glaube, es sind hier auch tatsächlich wirklich auch konjunkturelle Probleme, die dabei sind, eben die Wachstumsschwäche oder die schwache Nachfrage aus China, jetzt das Nachlassen in den USA. Und dazu natürlich auch die Zinserhöhungen der EZB wirken immer noch. Ja, sie bremsen immer noch und auch das ist natürlich etwas, was der Konjunktur nicht gerade gut tut.
Ganz kurzer Ausblick noch zum Schluss. Wird es eine Rezession geben?
Wenn man die Definition nimmt, dass es zwei Quartale in Folge mit Minus ist, ist das sehr gut möglich. Das dritte Quartal haben wir bis jetzt noch nicht viele Zahlen. Die Stimmung ist schlecht, darum ist das möglich. Wichtiger ist für uns aber, dass sicherlich auch jetzt im zweiten Halbjahr von irgendeiner Wende nicht die Rede sein kann. Also ich glaube, wir glauben, dass gerade fürs nächste Jahr manche Prognosen immer noch zu hoch sind.
Dr. Ralf Solveen von der Commerzbank, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung.
Ja, und so viel zur IFO und zur eingetrübten Stimmung. Wenn Sie auf einzelne Aktien gucken, Klaus-Rainer Jackisch, wer passt sich denn da der IFO-Stimmung an und liegt im Minus?
Ja, es sind in der Tat vor allem Konsumgüter, zum Beispiel Adidas und Puma, heute mit Abschlägen von bis zu 1%, aber auch Beiersdorf unter Druck mit rund 1%. Aber es sind natürlich auch klassische Exportwerte, wie zum Beispiel Chemie, Bayer und BASF und besonders Siemens Energy mit einem Minus von über 2%. Also es geht quer durch alle Branchen, aber Konsum und Industrie, die sind besonders unter Druck.
Anders sieht es aus bei den Lufthansa-Aktien, was nicht unbedingt auf der Hand liegt, denn ab morgen soll die Ferienfliegertochter Discover bestreikt werden für 4 Tage.
Das ist richtig. Die Aktie steigt trotzdem um 0,7%. Das ist ja ein etwas bizarrer Streit, bei der insbesondere die Lufthansa-Leitung, das Management, versucht, hier die Gewerkschaften gegeneinander auszuspielen. Man hat einen Tarifvertrag mit Verdi, eigentlich der Gewerkschaft, die am wenigsten bedeutend ist bei der Discover, abgeschlossen, aber nicht mit der Vereinigung Cockpit und mit der UFO, die das seit Monaten ja durchsetzen wollen. Deshalb gibt es da Ärger unter den Gewerkschaften. Deshalb haben sie die Vereinigung Cockpit und UFO zum Streik aufgerufen. Ja, und die Passagiere, die müssen es wieder ausbaden.
Kurzer Blick noch auf Euro-Anleihen und den Goldpreis.
Ja, dort gibt es heute relativ wenig Bewegung beim Euro, ist leicht unter Druck. Aktuell notiert die Gemeinschaftswährung bei einem 11,10. Die Umlaufrendite, die ist leicht gesunken auf 2,24% und die Feinunze Gold kostet 2.523,85 $, rund $12 mehr als am Freitag.
Klaus-Rainer Jackisch war das mit dem Börsenbericht. Der Messenger-Dienst Telegram hat unter den kurzen Nachrichtenportalen einen recht zweifelhaften Ruf, was etwas heißt, denn auch der Dienst, der vormals Twitter hieß, hat seit er zu X und der Spielwiese von Elon Musk geworden ist, sehr an Reputation verloren. Telegram wird aber noch deutlicher vorgeworfen, nicht konsequent genug gegen illegale Inhalte vorzugehen, was nun dazu geführt hat, dass der Firmengründer in Frankreich in Gewahrsam genommen wurde. Was darüber bekannt ist und was das für Fragen aufwirft zum Geschäftsmodell von Telegram, Gregor Lischka dazu.
Die Verbreitung von Messenger-Diensten ist gewaltig. Der Marktführer WhatsApp aus dem riesigen Facebook- bzw. Meta-Konzern zählt etwa 2 bis 3 Milliarden Benutzer weltweit. Das vor allem in China beliebte Pendant WeChat kommt auf 1,3 Milliarden Benutzer. Beide erwirtschaften einen Milliardenumsatz. Und dann ist da auch noch das vergleichsweise mysteriöse Telegram, das mit seinen gerade einmal 45 Mitarbeitern am Unternehmenssitz in Dubai seit seiner Gründung vor 11 Jahren einen fast schon unheimlichen Erfolg feiert. Wir machen gerade einen tollen Job bei Telegram. Wir werden bald 1 Milliarde Nutzer haben. Es läuft wunderbar. So der Gründer von Telegram, Pavel Durov, in einem Gespräch mit dem US-amerikanischen Moderator Tucker Carlson aus diesem Frühjahr. Etwa 4 Monate vor seiner Festnahme an diesem Samstagabend in Paris. Durov und seinem Messenger-Dienst wird schon länger vorgeworfen, nicht konsequent genug gegen illegale Inhalte vorzugehen. Der Vorwurf, Durov soll nicht genug gegen Drogenhandel, Betrug und Kindesmissbrauch auf Telegram unternommen haben und sich geweigert haben, mit französischen Strafverfolgungsbehörden zu kooperieren. Damit geht es letztendlich auch um den Kern der Marke Telegram. Telegram reklamierte als Alleinstellungsmerkmal für sich gegenüber anderen Messenger-Diensten seit jeher ein hohes Maß an Unabhängigkeit von Konzernen oder staatlichen Strukturen und Vorgaben. Seine Funktionen gehen daher auch teilweise über das hinaus, was andere Messenger-Apps wie WhatsApp oder WeChat bieten. Dazu gehören große, unmoderierte Gruppenchats mit bis zu 200.000 Mitgliedern und Kanäle zur Verbreitung von Informationen an eine unbegrenzte Anzahl von Abonnenten. Gründer Pavel Durov gilt als Vertreter radikaler Meinungsfreiheit und führt das Tech-Unternehmen bis heute in Eigenregie.
Because we wanted to be independent.
Wir wollten immer unabhängig bleiben, denn wir wussten immer, dass unsere Ziele womöglich nicht mit den Zielen derjenigen Fonds übereinstimmen, die in uns investieren wollen. Und so konnte Telegram fernab öffentlicher Einsichtnahme Jahr für Jahr wachsen. In einem Interview mit der Financial Times, ebenfalls aus diesem Frühjahr, kündigte Durov an, dass Telegram bald profitabel wirtschaften würde. Auch ein Börsengang in den USA sei dann vorstellbar. Dabei war lange Zeit gar nicht klar, wie das Geschäftsmodell von Telegram eigentlich dauerhaft funktionieren soll. Die App ist kostenlos. Die Server und die technische Infrastruktur, die für den Betrieb der App nötig sind, verschlingen aber natürlich Geld. Laut Durov lägen diese Kosten aber bei vergleichsweise geringen 70 Cent pro Nutzer und Jahr. Gleichzeitig hat Telegram in den vergangenen Jahren verstärkt auch kostenpflichtige Premium-Dienste angeboten, sowie in bestimmten Weltregionen mit Werbung Geld verdient. Auch über das mit Telegram verbandelte Krypto-Projekt TON wurden hunderte Millionen Dollar an Geldern akquiriert. Nach Durovs Festnahme ist die Unsicherheit nun allerdings groß. Der Kurs des TON-Coins, der zu den größten Kryptowährungen weltweit zählt, brach zeitweise um 20% ein. Das Unternehmen Telegram bekräftigte in einer Stellungnahme, Durov habe nichts zu verbergen. Es sei, Zitat, absurd, eine Plattform oder ihren Besitzer für den Missbrauch des Dienstes durch Dritte verantwortlich zu machen.
Gregor Lischka war das. Das Schweizer Unternehmen Meyer Burger ist ein Hersteller von Solarmodulen und Solarzellen. 10% der Anteile am Unternehmen hält ein in Wien lebender russischer Investor, 5% die US-Firma BlackRock. Meyer Burger hat im Frühjahr die nach eigenen Angaben größte Solarmodulproduktion in Europa im sächsischen Freiberg dicht gemacht, zugunsten eines neuen Standorts in den USA. Und wegen eines zweiten US-Standbeins sollte auch das Werk in Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt geschlossen werden. Aber damit begrüße ich den Landeskorrespondenten Niklas Ottersbach. Der Plan ist wohl gestoppt. Warum?
Ja, das Geld ist Meyer Burger ausgegangen. Ursprünglich war ja der Plan, dass auch die Solarzellenfertigung von Bitterfeld-Wolfen nach Colorado Springs in die USA verlagert wird. Aber die Finanzierung kam nicht zustande. Die Bank gibt Meyer Burger den Kredit nicht. Es ist ja so, dass der Inflation Reduction Act und diverse Steuernachlässe in den USA für Industrieunternehmen zwar extrem attraktiv sind, aber für die Investition einer neuen Fabrik dort müsste Meyer Burger erstmal in Vorleistung gehen. Und dafür fehlt das Geld, auch weil die Baukosten so gestiegen sind. Ich hätte natürlich auch gern mehr Details erfahren, aber Meyer Burger war da sehr schmallippig heute. Insgesamt ist der Amerika-Plan vom Schweizer Solarunternehmen so ein bisschen gestutzt. Auch die Modulproduktion in Arizona wird vorerst nicht wie geplant hochgefahren. Also, es bleibt dabei, die Solarzellen werden weiterhin in Thalheim, Bitterfeld-Wolfen hergestellt, die Module in den USA. Für die 350 Beschäftigten bei Meyer Burger ist das natürlich eine gute Nachricht. Für die Anleger eher nicht so. Die Aktie von Meyer Burger ist heute eingebrochen.
Meyer Burger hat also offensichtlich ein Kostenproblem. Ist das ein Einzelfall in der Solarbranche?
Na, das Problem ist, dass der Solarzellenmarkt quasi überschwemmt wird aus Asien. Und Meyer Burger ist ja ein Schweizer Maschinen- und Anlagenbauer, der vor ein paar Jahren gesagt hat, wir starten nicht die chinesischen Fabriken mit unseren Produktionsstraßen aus, sondern machen das mit den Solarzellen und auch mit den Modulen selbst. Und zwar dort, wo alles angefangen hat, in Deutschland, in Bitterfeld-Wolfen, im Solar Valley. Die Solarzellen von Meyer Burger haben einen etwas höheren Wirkungsgrad als viele der asiatischen Modelle, sind etwas teurer. Aber in diesen Zeiten dreht sich halt einfach alles ums Geld. Und deswegen sieht Carsten Körnig vom Branchenverband BSW Solar einen destruktiven Preiskampf.
Sie müssen einfach sehen, Chinas Solarfabriken sind in der Regel mindestens um den Faktor 10 größer und können aufgrund von Skalenvorteilen damit günstiger produzieren. Aber man muss auch sehen, erschwerend kommt derzeit hinzu, dass aufgrund erheblicher Überkapazitäten in Asien Solarfabriken selbst viele chinesische Hersteller inzwischen wirtschaftlich unter erheblichem Druck stehen. Einziger Trost, immerhin profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher.
Ja, und die Solarbranche hofft jetzt nach dem gescheiterten Resilienzbonus, den die Politik ja nicht durchgedrückt hat, auf den europäischen Net Zero Industry Act, also auf einen ähnlichen Fördermechanismus für die heimische Solarindustrie, aber eben auf EU-Ebene. Aber das muss erstmal die neue Kommission auf den Weg bringen.
Nun hat ja Bitterfeld-Wolfen eine bewegte Geschichte in Sachen Solarzellenproduktion. Was bedeutet diese Planänderung, dieser Stopp des USA-Investments denn für den Standort?
Na, das bedeutet erstmal durchatmen, aber mehr auch nicht. Die Sprecherin von Meyer Burger sagte mir noch, dass jetzt keine weiteren Ausbaustufen in Bitterfeld-Wolfen geplant sind. Also eine grundsätzliche Kehrtwende ist jetzt erstmal nicht absehbar. Bitterfeld-Wolfen ist ja die Wiege der deutschen Solarindustrie. Ich war da oft in den letzten Jahren, weil man da die jüngere Industriegeschichte der Erneuerbaren gut sehen kann. Also der größte Solarzellenhersteller der Welt kam Anfang der 2000er aus Bitterfeld-Wolfen, genauer gesagt Thalheim, damals noch selbstständig. Und diese Gemeinde hat immens profitiert vom Solarreichtum der frühen 2000er. Die Gewerbesteuereinnahmen sprudelten, man sieht das auch, wenn man dort ist, die Kirche, der Fußballverein, all das tipptopp in Schuss, weil man eben so profitiert hat vom Solarrausch vor 20 Jahren. Und dann kam ebenso hart nach dem Rausch der Absturz. Die Produktion wanderte nach Asien ab, auch weil die schwarz-gelbe Bundesregierung vor 15 Jahren etwa die Förderung drosselte. Mhm. Und Meyer Burger hat sich dann vor 3 Jahren in Bitterfeld-Wolfen wieder angesiedelt. Das war ein zartes Comeback. Und Uwe Bruchmüller, das ist der Vorsitzende der Verbandsversammlung des Solar Valleys, also ein kommunaler Vertreter für den sogenannten Technologiepark Mitteldeutschland. Und der war ziemlich überrascht, dass der Hersteller Meyer Burger jetzt doch einen Rückzieher von den USA-Plänen macht.
Ja, ist es erst, wenn ich weiß, dass langfristig diese Entscheidung getroffen ist, zu bleiben. Im Moment kann man das ja noch nicht erkennen. Was den Technologiepark betrifft, ja, auf der anderen Seite ist ja Q-Cells auch noch immer mit 300-400 Mitarbeitern da. Die haben sich da anders verhalten. Die haben immer gesagt, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, würden wir auch investieren. Aber sie stimmen halt nicht.
Also die Solarunternehmen sind noch da, sind aber nicht zufrieden.
Danke, Niklas Ottersbach war da. War das also erstmal keine Schließung der Solarzellenproduktion in Bitterfeld-Wolfen, aber auch kein Ausbau. Wenn ein Stadtteil sich enorm aufhübscht um den Preis, dass das Leben dort teurer wird und angestammte Bewohner besser gestellten Neuankömmlingen weichen, dann nennt man das Gentrifizierung. Wenn ganze Regionen, Kleinstädte in attraktiver Nähe der Ostsee diesen Weg gehen, dann könnte man das Syltifizierung nennen. Und wie die sich auswirken kann bei Menschen, für die Sylt ein absolut zu teures Pflaster ist. Das hat Sebastian Parzani in Erfahrung gebracht.
Da haben wir zum Beispiel 3.200 Euro. Ich meine, wer kann sich sowas leisten?
Flemming Kohn ist verzweifelt. Immer wieder schaut er in einer App mit Immobilienanzeigen auf seinem Smartphone. Der Familienvater sucht in seiner Heimat Eckernförde eine Mietwohnung für seine 5-köpfige Familie. Und das schon seit gut einem Jahr. Kohn bekommt Erwerbsminderungsrente und verdient sich ein bisschen Geld in einer Kaffeerösterei dazu. 1.200 Euro warm würde die Familie als Unterstützung für eine Wohnung bekommen. Doch in dem Ostseebad reicht das nicht mehr aus. Nun spielt die Familie mit dem Gedanken wegzuziehen aus ihrer Kleinstadt am Meer. Keine einfache Entscheidung.
Also hier habe ich schließlich meinen gesamten Freundeskreis. Die Freunde von meinen Kindern, die haben halt auch ihren sozialen Mittelpunkt dann hier. Die da dann rauszureißen, und das wäre schon ein ziemlich großer Schritt.
Die aktuelle Mietwohnung wurde der Familie gekündigt, wegen Eigenbedarfs. Einziger Lichtblick ist eine Fristverlängerung. Jetzt müssen die fünf nicht sofort ausziehen. Dafür eingesetzt hat sich Marcel Asmus von der Brücke Rendsburg-Eckernförde. Kürzlich hat dieser soziale Träger ein Projekt ins Leben gerufen, das zwischen Vermietern und Menschen mit wenig Geld vermittelt. Die Warteliste, die Marcel Asmus auf seinem Rechner hat, umfasst rund 800 Menschen. Sie alle suchen allein im Kreis Rendsburg-Eckernförde eine bezahlbare Bleibe.
Ich meine, da braucht man nur in die Presse schauen und weiß auch, dass der Wohnungsbau selber halt nicht so voranschreitet, wie er eigentlich sollte. Wohnungen, die entsprechend gebunden waren, halt jetzt auslaufen, immer nach und nach sukzessive, es kommen weniger hinterher. Und das bedeutet, dass eigentlich sozial geförderter Wohnraum oder auch günstiger Wohnraum wegfällt. Und wenn Mieter ausziehen, dann erheblich teurer wieder angeboten werden.
Oder die frei gewordenen Wohnungen an der Ostsee werden gleich zu Spitzenpreisen als Zweitwohnungen oder Spekulationsobjekte für die Ferienvermietung verkauft. Doch der Mann von der Sozialeinrichtung gibt nicht auf. Er hört sich viel um und klingelt auch schon mal bei Nachbarn, um nachzuhaken, wenn Wohnungen von der Straße aus unbewohnt aussehen. Manchmal hat er Glück und kann etwas vermitteln. Marcel Asmus' Befürchtung ist allerdings, dass die Warteliste noch länger wird, da Menschen, die noch günstig wohnen, auch ihre Wohnungen am Meer verlieren könnten. Einige Vermieter versuchen auf unangenehme Art und Weise, ihre Mieter loszuwerden.
Also wir haben tatsächlich auch Klienten bei uns im Projekt, die permanent durch Ruhestörungen, Lärm belästigt werden, aber auch zum Teil wirklich angerufen oder aufgesucht werden, dass sie dann auch entsprechend ihre Wohnung schnellstmöglich verlassen. Die dann uns wirklich auch anrufen und sagen, ich kann das nicht mehr, ich muss hier dringend raus.
Aber wohin? Einige Menschen setzen ihre Hoffnung in eine neue Regelung, die die Stadtpolitik beschlossen hat. In jedem größeren Mehrfamilienhaus, das neu gebaut wird, müssen auch günstige Wohnungen für einkommensschwache Menschen entstehen oder es gibt keine Genehmigung. Auch kleinere Gemeinden an der Ostsee haben ähnliche Probleme, etwa Strande bei Kiel. Hier ist Holger Klink Bürgermeister. Aus seinem Bürofenster schaut er auf einen 12 Hektar großen Acker. Dort könnte ein gemeindeeigenes Wohngebiet für junge Familien entstehen. Die Mietpreise wären moderat, denn die Gemeinde könnte sie selbst bestimmen.
Wir wollen nicht ein zusätzliches Villenviertel, davon haben wir genug, sondern wir wollen letztendlich eine vernünftige Durchmischung haben. Das ist, glaube ich, etwas, was dem Ort gut tun würde.
Für das neue gemeindeeigene Wohngebiet stellt er sich eine Art Punktesystem vor, nach dem die Mietimmobilien vergeben werden könnten. Wer etwa in die Feuerwehr geht, bekommt einen Punkt. Wer Kinder mitbringt, könnte auch einen bekommen. Denn auch Kindergarten und Schule stehen langfristig auf der Kippe, wenn nicht wieder mehr junge, dauerhafte Bewohner kommen.
Die Zahlen von den Kindern geht immer weiter zurück. Und irgendwann wird eine Infrastruktur so teuer, dass sie nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Und das haben wir gesehen. Wenn erstmal eine Infrastruktur weg ist, dann wird sie auch so schnell nicht wieder etabliert werden.
Holger Kling spielt auf die für Einheimische negative Entwicklung auf Sylt an. Und es könnte passieren, dass der Bürgermeister den Wandel auch bei sich im Ort nicht abwenden kann, denn in Strande regt sich Widerstand gegen das geplante gemeindeeigene Baugebiet. Zurück in Eckernförde schaut Fleming Kohn noch einmal frustriert in seine Immobilien-App. Wenn es wirklich keine Wohnung für ihn und seine Familie gibt, dann halt anders. Er könnte sich den Bau eines Containerdorfes für Einheimische an der Ostsee vorstellen.
Damit könnte man wahrscheinlich auch die Preise unheimlich drücken. So, bevor es in die Obdachlosigkeit geht, wäre das auf jeden Fall eine Lösung.
Sebastian Parzani war das. Letzte Sendestation, die Wirtschaftspresseschau.
Das Handelsblatt stellt einen Vergleich mit Europa her und sieht zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Wer sich fragt, warum Europa wirtschaftlich immer wieder schwächer ist als die USA, sollte sich ein realistisches Bild von den Unterschieden machen. Dazu gehört, dass Geld- und Finanzpolitik auf der anderen Seite des Atlantiks anders ticken. Der US-Weg ist, mit Wachstum aus der Staatsverschuldung herauszuwachsen. Der Weg im Euroraum ist, dieses Ziel mit Regeln und Grenzen zu erreichen. Der US-Weg ist riskanter. Der Euro-Weg kostet jetzt schon Wachstum. Das alles ist kein Schicksal, sondern das Resultat von Politik. Der US-Konzern Boeing macht wieder Schlagzeilen. Dessen Raumfahrtsystem Starliner ist der NASA zu unsicher für den Rücktransport zweier Astronauten von der ISS auf die Erde. Dazu kommentiert die Süddeutsche Zeitung: Der Gesichtsverlust für Boeing ist groß. Wegen des Endes des Space Shuttles 2011 hatte die NASA 8,4 Milliarden Dollar investiert, um sich unabhängig von der russischen Soyuz-Kapsel zu machen.
Das war Wirtschaft am Mittag. Fürs Zuhören bedankt sich Birgit Becker.